Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 72 und zwar die Spanien-Edition. Ich aus Girona, Nils aus Fuerteventura und in Girona ist schon einiges passiert. Darüber haben wir sehr lange geredet und warum ein gutes Netzwerk, ein guter Zugang zu guter Medizin, zu guten Ärzten viel helfen kann. Nicht nur, um schnell wieder fit zu werden, sondern auch in Themen wie Motivation. Darüber haben wir heute ganz viel geredet. Und natürlich findet auch noch PTO Miami seinen Platz hier bei uns im Podcast. Und es geht natürlich generell so ein bisschen um das, was hier in Girona passiert, der Vibe hier. Wie ist es, hier im Trainingslager zu sein? Und das ist heute so die Episode. Wir haben heute ein bisschen Zeitnot gehabt. Das heißt, vielleicht kriegen wir mit Werbung und Intro hier einen Long Run hin. So bis 1:30, aber die zwei Stunden knacken wir heute nicht. So viel schon mal vorab. Nächste Woche dafür wieder für euch länger. Habe ich was vergessen jetzt?
Nee, aber das passt ja auch ganz gut, weil viele sind in den Trainingslagern. Wir reden über Trainingslager. Du hast gesagt, wir reden über den Girona-Vibe, den Unterschied zwischen Girona und vielleicht auch Mallorca, was Girona schöner machen kann in bestimmten Punkten. Und im Trainingslager läuft man ja selten irgendwie eine Stunde 45, weil das einfach müde macht. Ich bin ja Fan davon, dann nochmal so eine Stunde 20 aufzuschreiben. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Deswegen rein in die Werbung und danach rein in den Podcast.
Kurze Werbung. Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch zwei Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10.
10% Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir drin.
Oh! Das war ja parallel.
Alter, ein eingespieltes Team.
Hör mal. Spanien Edition.
Und nicht die Nummer nennen. Nicht die Nummer nennen, weil das machen wir ja beim Einsprecher. Wobei, man muss sagen, es ist.
Wir haben das zugelernt.
Ja, es ist eher die Krankenbett Edition, oder, Nick? Scheiße, erzähl. Gleich rein ins Thema.
Ich lieg hier im Bett und habe den Fuß über den anderen geschlagen, auf der Decke hochliegen, so ein bisschen hochgelagert. Ja, alle, die es bei Instagram schon gesehen haben vielleicht, ich habe mich am, boah, wann war denn das jetzt? Warte mal,
Dienstag. Ich muss
mal
kurz den Kalender. Dienstag.
Genau, am Dienstag. Dienstag, Track Session Fred Funk. Das Video ist fertig und geht am Sonntag online. Da ist es natürlich auch nochmal ein bisschen zu sehen. Leider habe ich den Crash nicht gefilmt. Aber auf jeden Fall 15x1000 Track Session von Fred Funk. Und ich bin beim Nebenherlaufen, wenn ich gefilmt habe mit dem Gimbal, renne ich so nebenher. Und auf der Gegengeraden, ich bin dann außen auf Bahn 8 gelaufen, dass ich so ein bisschen Abstand zu denen habe, weil dann hat man so auf der Gegengerade diese geile Tribüne und diesen geilen Stadion so drauf und hat wirklich geile Bilder und ich war so, oh, richtig gut drauf, richtig gute Bilder geshootet. Die Jungs sahen Bombe aus, das Wetter war Bombe. Und dann bin ich so umgedreht, wollte ihnen wieder entgegenjoggen, also wirklich nicht, wo jetzt Volltempo 3,20, 3,10 neben denen her, sondern umgedreht, wollte so ein, ja, ich weiß nicht, ganz locker gejoggt, aber so ein Medium-Speed zurücklaufen, dass ich dann wieder ein Stück mit denen hochrennen kann. Und hab dabei so ein bisschen auch auf die Kamera geguckt, dass, ja, wie du es halt immer so machst, passen die Einstellungen, passt das Licht noch und so. Und dann ist auf dieser Track an Bahn 8 so, es sind wirklich nur 3 oder 4 Meter. Ab Bahn 8, ab der Kante, geht es auf einmal so ein bisschen runter, als ob da mal, keine Ahnung, ein LKW rangefahren ist oder ich weiß es nicht. Aber da ist auf jeden Fall so eine Kante von, und die ist halt auch direkt 5 Zentimeter. Nicht so 2 Zentimeter oder so, sondern so eine 5 Zentimeter Kante. Und da bin ich, ohne es zu merken, genau mittig draufgetreten, fett umgeknickt und auch direkt auf die Fresse geflogen, aber volles Met. Kamera, bam, alles auf dem Boden und ich konnte auch nicht direkt aufstehen. Ich lag da erstmal, wusste, oh fuck, da hast du dir jetzt irgendwo, da hast du ist irgendwo richtig wehgetan. Und ja, bin dann erstmal liegen geblieben und klar bin ich schon mal umgeknickt und so, aber ich wusste, okay, das war nicht dieses, du läufst, trittst auf irgendeine Wurzel oder so und springst so hoch und hüpfst erstmal auf einem Bein, sondern wirklich, mich hat jetzt direkt die Füße weggerissen und ich hatte, erster Moment hatte ich richtig Schiss, so, also das, was gebrochen ist auch, und dann habe ich aber gedacht, ja, gebrochen ist, glaube ich, vom Gefühl nichts, aber auf jeden Fall Band irgendwie, da wird irgendwas sein und ja, dann bin ich da erstmal sitzen geblieben, hab so meine, das ist am linken Fuß, linker Knöchel, hab so das rechte Bein aufgestellt und dann mein Bein so links hoch aufs Knie gelegt erstmal und hab dann so die Jungs, wenn die vorbeigelaufen sind, noch so ein bisschen im Liegen gefilmt, weil ich dachte, okay, bei so, wenn's Bandgeschichte, wenn du so hart umknickst, das Wichtigste ist eigentlich erstmal klar kühlen und hochlagern, dass das Blut nicht so reinschießt und es nicht sofort so dick wird. Und ja, dann habe ich es erstmal ein paar Minuten da so hochgelagert und dann dachte ich aber, ja, hier kannst du auch nicht irgendwie filmen, die Session willst du schon noch fertig machen, probier mal aufzustehen. Dann bin ich aufgestanden und ja, konnte dann so ein bisschen humpeln und konnte auch leicht auftreten, ohne dass da jetzt voll der Schmerz reingezogen ist oder sonst was. Und ich bin auch nicht direkt wieder hochgesprungen, wo es dann sonst noch so voll Adrenalin oder sonst irgendwas wäre. Und dann dachte ich, ja, okay, gucken wir mal später, das Knie rechts auch noch so aufgescheuert, weil ich damals ja so sehr auf die Schnauze gepackt habe, dass da auch noch schön so alles, die Pelle ab ist am Knie so ein bisschen, sieht man noch im Video noch. Jetzt nicht ultra schlimm, aber das nervt natürlich auch immer so ein bisschen. Und ja, dann bin ich da so ein bisschen zu Startziel sozusagen wieder rüber gehumpelt und habe dann die Rest der Session da im Stehen von einer Stelle aus gefilmt und fotografiert, habe die Session noch mit den Jungs zu Ende gemacht und bin dann von der Bahn mit dem Rad nach Hause gefahren und habe dann
haben die Jungs zu Hause das, sorry, dass ich zwischen da kam, die Jungs das überhaupt geschnallt oder waren die so,
ja,
waren
klar.
Die so in ihrem Intervallmodus, dass die
nee, es war ja, also direkt danach, die haben es ja mitgekriegt, wie ich mich da voll auf die Schnauze gepackt habe und dann direkt als die Runde, alles okay, ich so, ja, passt schon, und dann eine Pause, Alex dann noch. Er kam dann noch zu mir gejoggt, sollen wir irgendwie Helena anrufen oder so, dass sie dich abholt? Und ich so, nee, passt schon. Das kriege ich schon hin, ist jetzt nicht so. Ich hatte auch keine krassen Schmerzen. Also klar merkst du dann, dass du da irgendwie nicht auftreten kannst, dass die Stabilität fehlt und wenn du auftrittst und so ein bisschen drehst, ich meine, jeder kennt das, der schon mal umgeknickt war oder irgendwas mit den Bändern hatte, so diesen, ja, keine Ahnung. Also bei mir ist es so, das tut nicht ultra weh, es ist so ein leichtes Ziehen halt einfach und du merkst, irgendwas ist nicht in Ordnung und du solltest diesen Fuß jetzt nicht Vollgas belasten. Ja, und dann bin ich mit dem Rad heimgefahren und habe halt hier zu Hause dann Schuh ausgezogen und dann dachte ich so, ah, jetzt mal gucken, wie das aussieht, ey, jetzt bestimmt richtig dick. Und dann war das aber noch gar nicht so dick.
Ach krass.
So, dann war das noch gar nicht so dick und dann dachte ich, oh, boah, habe ich vielleicht echt Glück gehabt. Dann bin ich runtergegangen, habe noch die Socke, weil es war so eine super enge Socke, auch von Alex dein Zeitung, so eine Renewed, die so richtig dicken Stoff hier hat und so ein bisschen Spannung. Und dann habe ich halt gedacht, okay, die lasse ich lieber an, weil es ja bei sowas auch nicht schlecht, Kompression so ein bisschen drauf zu haben. Und habe mir dann parallel von Fred, nachdem er wieder da war, auch noch eine Kompressionssocke besorgt, die ich dann danach anziehen wollte, weil ich dachte, okay, ne, Pech, Pause, Eis, Compression, hochlagern.
Ja, gut, das ist auch die richtige, ist dann ja auch die Marke wahrscheinlich, ne? Compression.
Ja, genau. Weil dann Compress Sports natürlich da. Und Fred so, ja, ich habe hier noch ein paar, das habe ich noch nie. Die langen Dinger hatte ich ja noch nicht benutzt, die kannst du haben. Und dann das besorgt, dann Kaffee trinken gewesen. Und dann habe ich mir die Socke ausgezogen, habe geguckt, dann war es so ein bisschen leicht bläulich und so. Und auch noch nicht so richtig krass dick. Und da habe ich gedacht, ja, okay, guckst du mal. Ne? Jetzt halt den ganzen Tag kühlen, hochlagern, dann die Kompression drauf. Und es kam dann aber beim Auftreten, wurde dann so ein bisschen dieser, wenn ich so gehumpelt bin, gegangen bin, der Schmerz ein bisschen mehr. Da habe ich schon gedacht, so, warten wir mal morgen ab, wie das ganze Spielchen aussieht. Ich bin dann bewusst auch noch nicht direkt zum Arzt gerannt, weil ich habe mir schon gedacht, dass es, also entweder wäre es wirklich nur umgeknicken gewesen und irgendwie eine Bänderdehnung und irgendwie in ein, zwei Tagen wäre wieder alles Chico gewesen. Oder es kommt dann jetzt halt noch und dann, über Nacht halt die Kompression drauf und alles. Und ich habe auch schon scheiße gepennt und habe halt dann schon immer, ich bin aufgewacht, wenn ich mich gedreht habe irgendwie, weil dann der Fuß doch ganz schön weh tat schon. Ja. Und dann habe ich irgendwann nachts, musste ich diese Kompressionssocke auch ausziehen mal zwischendurch, weil es viel zu... Also, tat einfach weh und dann habe ich auch schon gemerkt, so, okay, wenn ich die ausziehe, pochert das so ein bisschen, ziehst du wieder an. Dann habe ich dann nachweise, war ich pinkeln, habe dann die Socke ausgezogen, dann wieder angezogen und dann schläfst du natürlich auch nicht direkt wieder ein und sonst was. Das war dann auch nicht ganz so geil. Hatte dann auch, glaube ich, die Nacht dann so einen Recovery-Score von 15 oder so. Also richtig schlecht.
Richtig schöne Partynacht eigentlich.
Richtig schöne Partynacht, sozusagen ohne Party. Ja, und dann nächsten Tag habe ich die Socke wieder ausgezogen, guck mir das an und dann war es halt richtig dolle dick und an beiden Seiten schön blau angelaufen, Hämatom drin, Bluterguss und da habe ich gedacht, ja, okay, heute muss ich zum Arzt und da habe ich direkt Fred geschrieben, ey, wo kann ich hier hingehen? Er hat mir sofort einen Kontakt geschickt. Aber auch super geil, weißt du, hat mir einen Kontakt geschickt und sagte, schreib ihm, kommst von mir, bla bla, und dann per WhatsApp ihm einfach geschrieben und dann kam direkt eine Antwort, dann kam direkt eine andere WhatsApp vom Sekretariat da, ja, komm heute um 10. So, super geil. Also das hat keine Ahnung, auch jetzt, ich schreibe mit der Sekretärin, dann wenn ich jetzt heute, gehe ich auch nochmal wieder hin, gleich um 10 wieder, so neue Termine und so, alles kurz per WhatsApp. Also das ist herrlich. Das ist wirklich herrlich.
Das ist herrlich. Halt das Bürokratie, ist so Bürokratieland Deutschland. Das ist
Alter,
ja
ich komm gleich noch weiter. Die ganze Geschichte geht ja noch weiter. Dann bin ich dahin und dann, ausgezogen, ihr guckt es an und so, oh, good job. Und der hat dann so, meint so, ja komm, wir machen erstmal hier so ein Game Ready, heißt das drauf. Geiles Teil, kann ich vorher auch nicht, nutzen anscheinend die Fußballer alle. Ist so, ja, gibt es dann für Knie und alles, das war dann hast du so eine Ankle-Sock anbekommen und dann ist das so wie diese aufblasbaren Kompressionsbeine, diese Recovery-Boots, die du kennst, von der Art her. Ja. Aber obendrin ist Eiswasser und es fließt halt noch zusätzlich Eiswasser durch dieses Ding. Der Fuß ist halt ultra kalt dann und du hast diese, weiß nicht, was dann ist, ob es dann Lymphdrainage, Compression, was auch immer, also immer dieses Aufpumpen und wieder loslassen und so und ganz vielen verschiedenen Stufen. Und dann das Ding weggemacht, dann war die Schwellung schon die Hälfte weg.
Ja, krass.
Also, dann meinte er so, ja, und jetzt mache ich dir einen richtig dollen Kompressionsverband drum. Er hat ja so richtig sticky Tape, meinst du, normally you must put protection. Ne, so, wenn du es abziehst, reißt du normalerweise so ein bisschen die, das tut dann weh einfach und machst normalerweise eine, so ein Protection-Verband drunter. Meinte, aber dann bewegt sich's leicht und so, ich würde es bei dir einfach ganz fest machen. Ich so, ja, yeah, klar, hau drauf. Dann hat er mir das Tape halt direkt so drauf gemacht, dass nichts verrutschen kann, alles. Und das war krass. Ich habe noch nie so einen richtig dicken Tape-Verband von irgendwie so einem richtig guten Physio-Arzt, was auch immer, bekommen. Ey, ich hatte so eine Stabilität wieder da drin. Das kennst du ja sonst nur, dass du so eine Aircast-Schiene oder so kriegst. Aber so Schmerzen waren deutlich weniger und ich konnte echt wieder so normal einfach auftreten. Klar bin ich gehumpelt, aber ich konnte wieder normal auftreten. So. Und dann habe ich gesagt, okay, gucken wir mal morgen. Bin ich am nächsten Tag wieder hin. Ja, einen Tag über natürlich nichts gemacht, geschont. Das hat auch gesagt, nichts machen heute, kein Schwimmen, kein Radfahren, gar nichts. Und dann müssen wir halt abwarten, wie die Schwellung morgen aussieht. Und dann macht er nochmal dieses Game Ready dran und guckt dann mit dem Ultraschall, so wie die Bänder aussehen, und guckt, wie die Schwellung raus ist, und dann nächsten Tag wieder hin. Und hat er Verband abgemacht, das war auch wieder geil. Und dann hat er den so aufgeschnitten, das Tape, und so ganz langsam abgezogen. Ich so, es tut überhaupt nicht weh, ne? Kannst ruhig einfach abmachen. Und dann meinte er so, ah, Nick, you know, everybody's talking about marginal gains, but making the easy things wrong. So, und dann, so, hä? Dann hat er weiter erklärt und meinte so, ja, ich könnte den jetzt auch schon noch rausrippen, aber dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass ich die Blutung, die ist, weil natürlich die ganzen Venen und so auch gerissen sind, dass ich die auch wieder trigger, dass sie wieder einblutet und dass dann das Hämatom sich verschlimmert und so. Und der hat es ganz vorsichtig aufgeschnitten, ganz langsam abgemacht, weil er meint, ja, ne, kann gut gehen, kann aber auch irgendwie wieder ins Negative gehen. Er meinte auch so, ja, es macht doch einfach die einfachen Sachen richtig und dann wird es meistens schneller besser. Und das war auch für mich wieder so, ja, krass, so denkt an alles, da ich dachte, geil, hier bin ich gut aufgehoben. Und dann hat ich angeguckt und meinte, ah, I was hoping, so, dass die Schwellung schon besser aussieht. Und war immer noch relativ dick, trotz so der Kompression. Da hatte nochmal dieses Game Ready halt dran gemacht, hat dann erst Ultraschall gemacht. Und dann Achillessehne, hat sich so alles angeguckt und Achillessehne alles wunderbar. Innenband alles tippitoppi und Außenband ist halt ordentlich angerissen. Zum Glück nicht komplett abgerissen.
Also nicht durch.
Nicht durch, krass. Also ich brauche keine OP. Hängt noch so eine kleine Stelle zusammen. ist aber derbe, also so angerissen und so ausgefranst, fetzt halt so ein bisschen. Ne? Also schon guten Job gemacht, aber zum Glück da nichts passiert. Und dann hat er die ganze Zeit geguckt und meinte so, ja, auch wenn du, wie du so gehst und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gebrochen ist. Dann hat er nochmal das Game Ready dran gemacht und dann war es halt nochmal wieder weniger von der Schwellung, aber immer noch da natürlich. Und das Hämatom, dann hat er noch seinen Chefphysio geholt und der hat sich es auch angeguckt, meinte auch so, ja. Und dann haben die so ein bisschen hin und her diskutiert, meinte so, ey, pass auf, wir machen dir mal einen Verband jetzt, auch wieder nicht den Kompressionsverband, den ich vorher hatte, sondern so einen anderen, wo du stabilisiert bist, wo du aber, also nicht links-rechts Scherbewegung machen kannst, aber wo hoch runter ganz normal geht. Das heißt, deine Gehbewegung ist nicht eingeschränkt. Und dann guck mal, ob du normal auftreten und gehen kannst. Dann den Verband gemacht und ich konnte dann echt ohne Schmerzen wieder so fast eine normale Gehbewegung machen. Ja, und ohne den Verband ging es nicht. Und das war so, ich so, pff, Zauberer. richtig, richtig krass, richtig geil. In der Zwischenzeit hatten wir ja auch noch geschrieben und du bei dir im Camp bist ja auch noch irgendein Top-Arzt mit unterwegs und du hast dann die Bilder von meinem Fuß, den ich geschickt hatte, weil ich leider meinte, ah, er wird es wahrscheinlich abchecken mit Röntgen, weil an beiden Seiten es eingeblutet ist. Und das hatte ich dann nachdem die Jungs auch nochmal gefragt. Da meinten die so, ja, wahrscheinlich nicht. Sie hätten jetzt nochmal morgen abgewartet, aber wenn ich will, kann ich das ohne Probleme machen. Wenn es morgen noch so aussehen würde wie heute, würden sie es auch abklären. Wenn es morgen auch schon wieder so viel besser ist, dann können die sich nicht vorstellen, weil ich auch ohne Schmerzen gehen konnte, ohne Schmerztabletten und so, dass das irgendwie gebrochen ist. Aber dann meint er, ja, check's halt ab, dann ist sicherer. Er meint, wenn du es 100% wissen willst, musst du eh ein MRT machen. Röntgen ist halt die Frage, wie viele das wirklich bringt, weil was Böses gebrochen sein kann eigentlich nicht, sagt er. weil so, wenn er drauf drückt und Schmerzpunkte und vom Gehen her, dass ich es belasten kann. Und da meinte er, ja, der MRT musste dann, kriegst du hier wahrscheinlich jetzt auch nicht in der Zeit sofort irgendwie einen Termin, aber X-Ray wäre kein Problem. Ich sag, komm, dann machen wir das X-Ray, klären das ab. Und das war dann auch wieder so geil in Spanien. Dann schreibt der so einen Zettel, ja, hier, mach X-Ray von der und der Seite. Und dann sagt er, ja, in welches Krankenhaus willst du? Dann rufen die da an und sagen, hier, der braucht heute einen Termin für ein X-Ray. Ja, 16.40 Uhr. So, kriegst du dann zwar nur einen Termin, kannst du nicht aussuchen, aber dann habe ich direkt da einen Termin bekommen. Dann sagt er, ja, fahr hin, kostet 50 Euro, kriegst eine Rechnung, kannst dann bei der Auslandskrankenversicherung einreichen und dann kriegst du das Ding. Dann bin ich dahin, bezahlt, runter, 2 Minuten gewartet, X-Ray, bam, raus, ja. Fertig. Also auch so, das war, ich war, keine Ahnung, eine Viertelstunde in dem Krankenhaus. So, die dann da ein X-Ray gemacht haben, der hat mich noch gefragt, welches, die, weißt du, um alles gekümmert. Das war wieder so, wo du denkst, boah, ja, weißt du, in Deutschland, wenn du umgeknickt bist, überlegst du manchmal, ja, gehe ich jetzt irgendwo hin, da sitze ich wieder 2 Stunden im Wartezimmer oder so. Gar nichts. Und ich dachte so, boah, das ist hier in Spanien bestimmt richtig Katastrophe. Aber das war also von so einem Service Point of View, in Anführungsstrichen, grandios. Also keine Wartezeiten, nix ewig langes Rumeiern, sonst was, sofort dran, zack, durch, fertig. Dann die Bilder werden auch nicht ausgedruckt oder sonst irgendwas, sondern dann kriegst du so einen Zettel in die Hand, da ist ein QR-Code, den scannst du mit einem Passwort, da sind dann deine Bilder von dem Scan schon hochgeladen und dann hast du die alle, habe ich dir dann auch direkt weitergeleitet und ja, jetzt ist halt genau das der Stand, das war gestern Abend und jetzt gleich um 10 gehe ich dann nochmal wieder zum Doc, der guckt sich's an und dann hat der nochmal so irgendein anderes Gerät, das kann ich dir jetzt noch nicht erzählen, was es ist, wo er meint, dass es hilft noch mehr, also er will halt versuchen, die komplette Flüssigkeit rauszukriegen heute. Mir dann nochmal einen Verband machen, der mich super gut stützt, aber nicht in den Bewegungen einschränkt. Also nur seitlich halt, nicht hoch und runter, dass ich gehen kann. Und dann warten wir bis Montag und gucken uns das an. Und wenn er die gut rauskriegt und ich dann noch ein paar Stunden abwarte und es nicht geschwollen ist, dann kann ich vielleicht die Tage wieder schon irgendwie aufs Rad und schwimmen.
Und, ja, das ist schon.
Genau, ja.
Ja, und Dr. Ernst hier, Christian Ernst, selber auch Hawaii-Starter und Arzt in Ulm, der behandelt auch den DSV, dem habe ich das dann ja gleich gezeigt. Und der meinte halt auch, als er gesehen hat, dass es an beiden Seiten eingedickt war, da wurde er dann halt schon nervös, als ich ihm das Foto von dir gezeigt habe. Und dann meinte er, oh, beide Seiten, das ist kein gutes Zeichen und da müssen wir schon gucken, dass da nicht irgendwie was gebrochen ist. Da hatte er dann schon ein bisschen Schiss. Und dann war es halt genau, wie du gesagt hast. Also hast uns einfach den Code zugeschickt, dann haben wir geguckt. Und naja, habe ich dir dann ja gesagt, dann hat er gesagt, dass halt eine Stelle war, wo er gesagt hat, ah, das könnte irgendwie vielleicht was Altes sein, aber das müsstest du nochmal abgucken. Das ist halt so ein Zipfel, der eigentlich nicht dahin gehört. Aber genau, ansonsten hat er halt auch gesagt, steht alles super. Und ja, das ist schon krass, wie schnell das geht. Ich hatte es ja auch, toi, 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 ich war ja nie in meinem Leben verletzt, aber einmal habe ich mir auch, wie ich dann gelernt habe, man spricht ja eigentlich immer vom Fußgelenk. Aber als ich dann umgeknickt bin, habe ich dann gelernt, dass es das Sprunggelenk ist und nicht das Fußgelenk. Das hatte ich
stimmt.
Studium von schon verschoben. Und bei mir war es halt wirklich so, wir wollten ein Laufwochenende machen und ich habe mir in St. Peter-Ording, und das war ein Women's Run Only Camp. Und ich war der Coach zusammen mit Kati Nüser und ich war wahrscheinlich so in Vorfreude, dass ich dieses Women's Run Only Camp leiten konnte, dass ich dann beim Lockerberg ablaufen, genau wie du auch. Ich bin umgeknickt, ich habe nichts gesehen. Das war wohl im Nachhinein irgendwie so eine Baumwurzel. War aber auch ein Zeitpunkt, wo ich echt unfit war. Also da hatte ich auch keinerlei Rumpfstabi und wenig Beinachsenstabi. Sehr wenig gelaufen zu dem Zeitpunkt. Ist jetzt, glaube ich, schon wieder 7 Jahre her. Und bin dann auch umgeknickt, auch hingefallen. Und ich habe das gar nicht als Umknicken wahrgenommen. Ich bin eigentlich eher hingefallen und dachte so, hey, was war das denn? Und bin dann weitergelaufen. Und war auch okay, so die ersten 4, 5 Schritte taten halt ein bisschen weh und dann lief das aber. Und dann haben wir angehalten und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie fühlt sich mein Fuß komisch an. Und dann habe ich halt runtergeguckt und dann war innerhalb von 1 Kilometer später, also 5, 6 Minuten, nachdem ich hingefallen bin, war schon so eine fette Eindickung, aber halt auf der Außenseite. Und dann war halt ganz klar, es ist irgendwas passiert, dann bin ich ins Krankenhaus und dann war es im Grunde ähnlich wie bei dir. Da war es dann wirklich so, nee, wir können jetzt hier nichts machen, müssen Sie irgendwie Termin zum Röntgen, also da war nichts mit Röntgen. Und dann bin ich dann 3 Tage später in Hamburg, bin ich dann zum Arzt, Dr. Volker Carrero, das ist auch so ein Spezialist.
Und der war dann auch so, hat dann einen Ultraschall gemacht und dann war, kam halt das, was du nicht hören würdest. Oh Nils, die hast du dir aber sauber zerfetzt, die beiden Bänder. Wo du dann auch noch so denkst, oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Und da mussten wir dann halt auch MRT machen, weil das Entscheidende ist dann ja der Gelenkspalt, die Syndesmose, dass da nichts passiert ist, weil wenn da was passiert ist, dann kann das halt wirklich nervig sein. War Gott sei Dank nicht der Fall. Und dann war halt auch ein ganz interessantes Learning, dass wir ja bei Gelenken immer drei Dinge brauchen. Also wir haben die Muskulatur, wir haben die Bänder und wir haben die Koordination. Und zwei dieser Dinger reichen eigentlich aus, dass ein Gelenk funktioniert. Also auch, wenn man, das kennt man ja auch, wenn man zum Beispiel keinen Meniskus mehr hat, dass man trotzdem über Kraft und über Koordination dann eigentlich noch Sport machen kann, auch wenn der Meniskus durch ist. Das Problem ist einfach nur, unmittelbar nach der Verletzung ist natürlich die Koordination auch nicht mehr da, weil man ja Schmerz hat. Und die Koordination und die Bänder, die wurden jetzt quasi bei dir durch das gute Tape ersetzt. Das heißt, genau, du hast dann immer noch zwei von den drei Sachen, weil das Problem ist, wenn man halt Schmerzen hat und man sich nicht bewegt, dass dann natürlich auch die Muskulatur nachlässt. Das heißt, man hat immer irgendwie zwei der drei Sachen hat man nicht. So, und
das war auch krass. Sorry, wenn ich da reingrätsche. Ich hatte es dann auf Insta gepostet, das Bild. Und dann ist auch so voll viel Feedback gekommen, so von, oh, also erstmal richtig krass und danke, wie viele ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich schon mal so viele PNs bekommen habe. Mit gute Besserungswünsche und sonst was. Absolut genial. Das war echt krass. Und dann aber auch voll viele so, die dann auch Physios sind und irgendwie selber schon, ja, ich hatte auch schon 8 Bänderrisse, früher Fußball gespielt und keine Ahnung was. Alle durch die Bank auch so, ja ey, mach nicht den Fehler, ich habe das auch damals gemacht, ich habe irgendwie nur noch hochgelagert, habe gar nicht mehr bewegt und hat dann alles schlimmer gemacht und verlängert und so einen Versuch, wenn du keine Schmerzen hast, dass es nicht wehtut, ist okay, ein bisschen zu bewegen und ein bisschen zu belasten. Und das war auch das allererste, was der Arzt gesagt hat und meinte so, ey, ich mache dir den Verband, damit du ein bisschen gehen kannst, belasten kannst, aber es ist so getaped, dass du nichts schlimmer machen kannst. Ne? Also die Drehbewegung, die Kippbewegung funktioniert nicht mehr, das ist ausgeschaltet durch das Tape. Klar, nicht jetzt irgendwie rennen oder aufbauen, geht auch eh nicht, weil du Schmerzen hast. Du humpelst eh nur, aber bewegst ein bisschen, damit es durchblutet ist, damit das Blut rausgeschwemmt werden kann, damit die Schwellung auch ein bisschen runtergehen kann und nicht noch schlimmer wird. Und, das hat er mir dann auch noch erklärt, weil natürlich auch wichtig drum die Bänder und so die Hülle drumherum und mit der Muskulatur, wenn das einblutet, dass das Ganze halt nicht anfängt irgendwie zusammenzukleben, sondern dass das halt sauber weiterläuft und sich gegenläufig ein bisschen bewegen kann, geschmeidig bleibt und das ist eben super wichtig, hat er sofort gesagt, ey, guck, dass du dich ein bisschen bewegst, dass du ein bisschen den Fuß hoch und runter bewegst, dass du ein bisschen locker oder versuchst ein bisschen zu humpeln zu gehen, solange du keine Schmerzen hast bei der Bewegung, damit das Ganze nicht längerfristig wird und nicht da auch noch so die ganzen Fasern und die ganzen Filamente und sonst was auch noch irgendwie zu einer matschigen Klumpenmasse werden und überhaupt nicht mehr geschmeidig sind.
Ja genau, und es ist halt einfach wichtig, dass die Muskulatur halt aufrecht bleibt, weil die lässt natürlich sehr, sehr schnell nach und wenn die dann halt nachgelassen hat, dann lassen irgendwann die Schmerzen nach, aber die Bänder sind noch kaputt und die Muskulatur ist nicht mehr da und dann hat man halt auch nur noch vermeintlich die Koordination, die dann aber natürlich auch relativ schnell nachlässt. Deswegen ist eigentlich so der Schlüssel, die Bänder durch einen guten Verband, durch ein gutes Tape zu ersetzen und dann kannst du halt dich noch ansatzweise bewegen, kannst ein bisschen die Koordination aufrechterhalten und die Muskulatur bleibt halt auch da. Also wirklich sehr, sehr interessant und vermutlich, wenn du innerhalb der nächsten Tage dann auch wieder aufs Rad kannst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du vermutlich auch wieder in 3-4 Wochen laufen kannst. Ob dann der Hamburg-Marathon noch noch up to date ist, das wage ich. Nein, Gott, natürlich
das hat er
nicht.
Das hat er gestern auch gesagt, fand ich auch ganz geil. Meinte so, ja, Schwimmen und Radfahren, wenn da jetzt nichts gebrochen ist oder nichts Böses ist, sonst hat er gesagt, latest by Monday. So, es sei denn, es passiert noch irgendwas Unvorhergesehenes oder das reißt doch noch durch das Band komplett oder sonst was. Er meint, eigentlich so kann er sich nicht vorstellen, das sollte eigentlich bis dahin passen. Laufen kann er nicht sagen, weil die Schwellung jetzt doch sehr groß und eben, wie gesagt, das Hämatom auf beiden Seiten ist. Da sagt er so, ja, normalerweise ist keiner, der das nicht traut, eine Aussage zu machen, meint auch normalerweise so 3-4 Wochen, aber kann halt auch 6, 7, 8 Wochen dauern. Je nachdem, wie schnell das dann verheilt und wie schnell vor allen Dingen jetzt die Schwellung auch möglichst komplett zurückgeht. Also das hat er auch gesagt, ey, wenn sowas ist, das Allerwichtigste ist eben, dass die Schwellung rauskommt, da aus dem Sprunggelenk. Nicht Fußgelenk, habe ich jetzt gelernt. dass da wirklich die Schwellung zurückgeht, dass das rauskommt und das ist Priorität Nummer 1. Und das hat er auch schon gesagt, wenn du dann anfängst, wieder was zu machen und merkst, es kommt ein bisschen die Schwellung zurück oder es wird wieder dicker, dann musst du noch mal reinkommen.
Ja klar, nein, also das ist ja auch, also Marathon wäre ja so oder so, selbst wenn du jetzt in 4 Wochen wieder laufen könntest, heißt das ja, du kannst ins Laufen einsteigen und steigst dann irgendwie mit 20 Minuten ein. Und ich meine, so weit ist der Hamburg-Marathon dann doch nicht mehr weg, sind jetzt glaube ich noch 6 Wochen. Also nein, das wäre natürlich totaler Schwachsinn, aber jetzt ja, für Frankfurt.
Scheiße, das ist echt bitter. Also ich hatte echt Bock auf den Hamburg-Marathon, der hat mich echt motiviert. Aber ja, it is what it is. Eh?
Absolut, ja klar, es geht halt einfach echt krass schnell, ne? Aber da sieht man das mal wieder, dass man echt toi toi toi, knock on wood.
It's a fine line between fit and fucked.
Ja, ja, und du hast so geschwärmt vom Girona Spirit quasi.
Also, ja, ja, ja. Ich hatte so Bock auf Training wieder. Ich habe vorhin noch mit Lasse da eine Episode aufgenommen und auch erzählt, ja, jetzt mache ich hier wieder 2 Wochen Trainingscamp wie auf Lanzarote, da kann ich wieder mir einen Boost holen. Und dann mache ich wieder, zu Hause gehe ich wieder auf einmal Training am Tag und naja, der Plan geht jetzt nicht mehr ganz auf, wie ich ihn mir gemacht habe. Aber so ist es eben. Das Krasse ist aber, ich war jetzt null enttäuscht oder sonst irgendwas, wo das passiert ist. Ne, es ist so, es passiert und manchmal, also ich kenne mich ja eigentlich, war ich immer so richtig, richtig genervt von sowas und war dann auch echt mies drauf und oh, naja, was soll das jetzt und warum ich und bla bla bla. Habe ich null gehabt und habe gedacht, ja, ist halt jetzt so, passiert, machst halt jetzt mehr Family draus und gehst jetzt zum Arzt, klärst es ab, machst mit Fred das Video, machst noch ein Video mit Fred und machst halt das Beste irgendwie draus, was du daraus machen kannst jetzt aus der Zeit. Und trotzdem ist es einfach geil, hier zu sein, ne? Also so das Wetter und dann setze ich hier ins Café, dann habe ich das Fred-Video, habe ich auch hier im La Comuna unten dann bearbeitet, habe mich hingesetzt, Kaffee bestellt, da alles editiert, so dieser Vibe ist einfach geil. Das ist so, ja, keine Ahnung, es ist einfach gut. Wäre das zu Hause irgendwie in Köln passiert auf der Track bei 5 Grad und Nieselregen, wäre ich wahrscheinlich richtig genervt gewesen, hier überhaupt nicht. Vielleicht auch, ja, weil das jetzt mit den Ärzten so smooth lief und alles, es war, also gefühlt ist das jetzt so, sowas ist ja schnell dann immer so, dass das nervt, wenn du irgendwo hin musst und dann musst du dich drum kümmern und ich habe jetzt so richtig Bock, gleich da zum Doc zu fahren und zu gucken, was der sagt. So, weißt du,
ja, du hast
das
ja
Ding,
auch, du hast
kriegen wir die Schwellung raus oder nicht und wann kann ich vielleicht wieder aufs Rad und das irgendwie ist es so, dass ich nicht davon genervt bin. Ich bin sonst immer und wirklich immer, wenn ich irgendwo zum Arzt bin ich richtig genervt. Jetzt überhaupt nicht, ich habe mega Bock drauf, da wieder hinzugehen.
Aber du hast ja auch geschrieben, dass das ein cooler Dude ist. Also es ist ja vielleicht dann auch wirklich so, wenn man halt einfach merkt, der macht seinen Job mit Passion und hat richtig Bock darauf, dann steckt das ja irgendwie auch an. Und dann ist es nicht so, okay, jetzt nach mir die Sinnflut, du kannst jetzt 3-4 Wochen nicht trainieren, sondern wenn der halt einfach so produktiv an die Sache rangeht und dann wirklich eine Karte nach der anderen zückt, damit du schnell wieder zumindest auf dem Rad und im Wasser bist, das ist natürlich auch cool, dann hat man ja auch Bock drauf.
Ja. Ist halt nicht so, es ist halt auch so ein Sportzentrum, ne? Ist halt nicht so dieses typische Arztding. Ja, ist umgeknickt, ist kaputt. Ruhe.
Ja, ja. Ja, ja, du weißt halt einfach, die gehen da produktiv ran.
Produktiv und auch so, wie kannst du so schnell es geht wieder was machen, weil er es halt einfach versteht so und genau weiß, worum es hier geht. Und ja, das ist einfach anders. Es ist einfach anders, das habe ich so bis jetzt noch nicht erlebt. Wahrscheinlich war ich immer bei den falschen Ärzten und es gibt mit Sicherheit auch in Deutschland mega viele, die genauso rangehen und auch mega viele gute Ärzte, wie zum Beispiel jetzt wie heißt der nochmal, mit dem du unterwegs bist?
Dr. Ernst. Ja klar, das Dr. hilft Ernst. Natürlich auch. Der ist selber Hawaii-Starter.
Genau, wenn dann du selber einen Arzt hast, der irgendwie da unterwegs ist, Triathlon macht und so, dann bist du da auch in den richtigen Händen. Nur bisher war ich das halt irgendwie dann nicht, weil wenn du, wie du jetzt auch, dann irgendwo, wo du bist, umknickst und dann, was machst du? Oder wenn irgendwas passiert, das Erste, was du machst, ist ja, also wäre Fred jetzt nicht hier gewesen, hätte mir den Kontakt gegeben, wäre ich auch das Erste, hätte geguckt, wo ist das nächstgelegene Krankenhaus, wäre da gelandet und hätte wahrscheinlich irgendeinen Arzt gekriegt, der kein Englisch kann und ich hätte mich mit Händen und Füßen verständigen müssen und wäre auch mal, ja, kaputt, Ruhe, mach nix, wäre wahrscheinlich auch genauso rausgelaufen und ja, das zeigt es nochmal, dass es sich lohnt, auch zu schauen, was man für Alternativen hat. Das ist vielleicht so ein bisschen auch für mich nochmal ein sehr, sehr großes Learning, dass man wirklich guckt, okay, was habe ich, was will ich und wo gehe ich hin, dass man auch natürlich, wie überall im Leben, da eine Eigenverantwortung hat und nicht sagt, okay, ich gehe jetzt ins erstbeste Krankenhaus und hoffe, dass sie mich jetzt hier behandeln wie ein Sportler, der schnell wieder Sport machen will, sondern wenn du da einen Arzt hast oder irgendwen, der da überhaupt gar keinen, der sowas überhaupt nicht auf der Platte hat oder auch gar kein Verständnis für oder sich noch nie mit befasst hat, was soll passieren, ne?
Absolut, das ist ja auch das, was letztendlich, ich meine, das siehst du bei jedem Top-Athleten, bei jeder Top-Athletin, dass halt einfach das Netzwerk und die Gruppe drumherum, dass das halt einfach das Entscheidende ist. Also da kann man sagen, was man will, das merke ich selber auch. Also bei uns jetzt in Hamburg kann ich das natürlich sehr gut machen, da habe ich halt auch ein Netzwerk. Wenn ich halt ganz genau weiß, okay, die Athleten sind umgeknickt, dann gehen sie halt zu Dr. Carrero, wenn sie irgendwie Physio brauchen, gehen sie zu Jannis und dann läuft das halt auch über den kurzen Weg. Das muss man dann halt auch einfach sagen, so wie du jetzt gesagt hast, du hast halt die Telefonnummer bekommen, dann hat sich sofort die Sekretärin gemeldet. Wenn du jetzt die Telefonnummer nicht bekommen hättest, wäre es mit Sicherheit auch nicht so schnell gegangen. Nee. Aber dieses Netzwerk, das ist halt wirklich einfach Gold wert und da muss man dann vielleicht auch mal versuchen, so ein klein bisschen unterm Freundeskreis oder vielleicht dann auch erfahrene Athleten fragen, die den Sport halt schon sehr lange machen, früher oder später kommt halt irgendwie eine Verletzung. Und wenn man dann halt mit dem Athleten spricht und der kann einem einen guten Arzt und einen guten Physiotherapeuten empfehlen, der halt auch schon Erfahrung in den Bereichen hat, dann geht das alles halt einfach viel schneller und genau wie du sagst. Also ich glaube, dass auch so bei Verletzungen und auch Erkrankungen, das Mindset, das hat ja einfach einen unheimlich großen Einfluss. Also wenn ich halt gefrustet bin und jetzt nicht motiviert zum Physio rennen, dann dauert es halt einfach 2, 3, 4, 5 Wochen länger und dann gibt man irgendwann auf. Wenn man aber halt von Anfang an so einen Arzt vor sich hat, der sagt, Alter, komm, das kriegen wir jetzt hin, das ist kein Problem, in 4, 5 Wochen kannst du die Laufschuhe wieder anziehen, dann ist man selber auch hochmotivierter und dann geht das Ganze halt auch anders an und dann geht's auch schneller. Also das ist ja einfach so. Und ich glaube, das ist wirklich so ganz, ganz wichtig, dass man halt einfach versucht, um sich herum auch ein gutes Netzwerk aufzubauen. Natürlich, man sollte immer noch die Kirche im Dorf lassen, man ist nur Amateursportler und man macht das Ganze nur aus Hobby, aber es ist halt auch einfach echt ein super Ausgleich, eine riesen Leidenschaft und wenn man die dann nicht mehr machen kann, dann schlägt es natürlich auch schnell aufs Gemüt. Das kennt jeder, der schon mal verletzt war. Und da muss man dann halt schon gucken, dass man einfach Leute um sich herum hat, die einem helfen können. Und das ist leider tatsächlich so, du hast halt einfach viele, das Thema hatten wir gestern komischerweise oder lustigerweise auch mit Christian, dem Arzt, weil halt einer unser Athleten hier, den ich auch oder den wir auch betreuen in Hamburg, den wir auch Trainingspläne schreiben, der hat Probleme mit dem Knie, der hat einen Knorpelschaden 2., 3. Grades und so wie Christian an die Sache rangegangen ist, weil Christian halt auch Bobfahrer betreut und Skifahrer betreut, das ist halt so total, okay, wie kannst du möglichst lange noch laufen, ohne dass sich das Ganze verschlimmert? Und der Arzt, bei dem der Athlet war, der wollte Geld verdienen. Der hat dann halt einfach eine Behandlungsmethode vorgeschlagen, die nicht bestmöglich für den Athleten war, sondern die halt bestmöglich für die Wirtschaftlichkeit seiner Praxis war. Und das ist dann, da klaffen dann halt teilweise einfach irgendwelche, ja, es klafft halt auseinander, weil der eine will halt Geld verdienen, der andere will möglichst schnell wieder laufen oder möglichst oft laufen, ohne dass Probleme entstehen. Und das sind halt manchmal zwei unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Realitäten. Und das ist halt schon echt sehr, sehr schade. Das ist jetzt mit Sicherheit auch nicht nur ein deutsches Phänomen, das gibt's in anderen Ländern ganz genauso, weil halt einfach die Medizin, und das ist in Deutschland schon krass, weil meine Frau ja auch im MedTech-Bereich arbeitet, es ist halt mittlerweile ein Business. So, und das ist ja immer so die Frage, die Privatisierung der Kliniken und auch als Arzt machst du überhaupt noch Kassenpatienten, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist, weil viel zu wenig abgerechnet werden kann. Ich meine, wie oft haben wir das Problem, dass du einen Physiotermin bekommst und der Physio-Slot ist 20 Minuten. Und dann hast du irgendwie jedes Mal einen neuen Physiotherapeuten, weil du nicht einen Physiotherapeuten hast, der dich 4-5 Wochen lang behandelt. Und die neuen Physiotherapeuten, die gucken von den 20 Minuten erstmal 5 Minuten auf die Akte, was du eigentlich hast. Und das ist natürlich monster frustrierend, weil ich meine, das weiß jeder, der schon mal irgendwie mit einem Patienten zusammengearbeitet hast, dass du in 20 Minuten oder 15 Minuten überhaupt gar nichts machen kannst. Und das ist natürlich schon, da muss man schon sagen, dass das Gesundheitssystem ist da schon suboptimal und da besteht mit Sicherheit Handlungsbedarf. Aber ja, Glück, dass du da echt an so einen guten Kontakt gekommen bist und dass auch Fred dir da so gut geholfen hat, also sensationell. Und man muss halt auch sagen, es gibt halt auch bei uns extrem viele Ärzte, die es wirklich mit Passion machen, die wirklich Bock darauf haben, die sich fortbilden, die einfach am neuesten Puls der Zeit sind. So, das gibt es ja auch. Und da muss man halt einfach Glück haben, dass man an die gerät und genau. Ja, wie überall.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, und ich am Ende, du hast gerade gesagt, so dieses, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, das ist nur unser Hobby. Aber am Ende, wenn du über ein Netzwerk einen Termin bei einem Arzt bekommst, wo du weißt, der ist irgendwie selber Sportler, der versteht deine Probleme und deine Sorgen, sondern der versteht dich und hilft dir in deinem bestmöglichen Sinne, dann würde ich doch, auch wenn du nur der allerlangsamste Amateursportler bist, trotzdem das bevorzugen, weil der Sport ist ja so, keine Ahnung, das ist ja dieses Ding, man ist ja dann erstmal schon gefrustet, wenn man dann merkt, okay, jetzt so ist nächste Ziel Hamburg-Marathon oder ich wollte mich jetzt gerade anmelden, 73 Mallorca, so wird jetzt auch schon eng. Das sind so erstmal demotivierende Sachen und wenn du dann aber irgendwie jemanden hast, sagt, ach komm, das kriegen wir schon hin, vielleicht das erste geht da nicht, aber du kannst halt in ein paar Wochen wieder trainieren, sodass dein langfristigeres, größeres Ziel irgendwie, natürlich ist das nicht optimal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so ja, also ein paar Nachrichten habe ich auf Insta auch bekommen, so, ja, Frankfurt war es dann jetzt, oder?
Bullshit.
Ja, nein, aber das ist ja genau das, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt beim Arzt bin, der sagt, ja, 6 Wochen kein Sport oder 8 Wochen kein Sport oder keine Ahnung, was da die Empfehlung dann ist, dann bin ich vom Mindset ja schon mal ganz anders, dann bin ich so, ja, in 6 Wochen kein Sport, da ist alles weg. So, das ja, weiß ja, jeder, der mal allein 3 Wochen nichts gemacht hat. Und wenn du dann gar nichts machst, nicht mal schwimmen kannst, nicht mal Aquajoggen machen kannst, nicht, also egal was, nicht mal Radfahren kannst, dann wäre ich beim Mindset auch schneller da, als wo ich jetzt bin, da ich sage so, ja, schauen wir mal, also ist jetzt nicht optimal, aber ich gucke jetzt, dass ich schnell wieder laufen kann und wenn ich Radfahren und schwimmen kann, kann ich ja einen Fokus darauf setzen und irgendwann kommt Laufen auch wieder dazu und dann passt das schon. So, ja, ja. Ist dann ein anderer Weg, als den man normalerweise gegangen wäre, aber auch ein Weg, den man gehen kann. Viele Wege führen nach Rom, nach sagt man doch. Viele Wege führen nach Frankfurt. Auch der Weg mit mal wenig Laufen und mehr Radfahren und Schwimmen kann nach Frankfurt führen und kann auch gut nach Frankfurt führen. Vielleicht ist der Weg sogar schöner als der einfache Weg mit Swim Bike Run. und das ist so wahrscheinlich auch der Grund, warum ich gerade dann einfach, um da jetzt den Gedanken zu Ende zu bringen, warum ich da jetzt überhaupt nicht blöd drauf bin oder so. Jetzt gestern war das geil, letzten 2 Tage war wirklich das geilste Wetter. Als wir waren keine Wolke am Himmel, alle sind hier kurz raus und ich saß im Café und alle 5 Minuten kommen neue Radfahrer an, fahren weg und so. Das ist hier natürlich auch extrem geil. aber es war okay für mich halt einfach. Und normalerweise, wenn du dann hier irgendwo sitzt und siehst, alle trainieren, das Wetter ist perfekt, da ist man schon schneller an super genervt, als an irgendwie einem geht's gut und es ist okay. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich so das Gefühl habe, okay, wir ist von erster Minute an, wo ich beim Doc bin, ging es darum, okay, wie kann ich schnellstmöglich wieder schwimmen mit Poolboy und aufs Rad kommen. So, naja, und das dann ist das Mindset anders, dann bist du anders drauf und dann bist du auch anders drauf, so wie jetzt mit der Family. Weißt du, wenn ich dann mit die Kleine jetzt habe oder so, wenn ich jetzt super genervt bin, dann übertrage ich das auch auf die so oder auf Jana oder sonst was. Dann ist so, dass ich ziehe ja viel damit runter dann und habe dann erstmal Bock auf nichts, wenn ich irgendwie die Sache, die ich eigentlich machen will, nicht machen kann. Und deswegen meine ich, das lohnt es sich, wirklich zu schauen. Das habe ich so krass jetzt gemerkt, ey, dass du einfach wie du gesagt hast, gut betreut hast und ein gutes Netzwerk da hast.
Aber es sind natürlich auch zwei Sachen, man darf halt auch nicht vergessen, dass die Kleine natürlich auch genauso wirkt, dass du halt entspannter bist, weil du jetzt halt einfach alleine mit deinen Trainingsbuddies in der stinkenden Bude bist, die trainieren und kommen dann wieder und beschreiben, was das für eine legendäre No-Chain-Day-Ausfahrt war und dass sie jetzt ja richtig Bock haben, ins Wasser zu springen und du sitzt da und sagst, Leute, leckt mich doch am Arsch auf gut Deutsch, sondern stimmt. du hast halt die beiden Ladies um dich rum, die Kleine lacht dich an und du schnallst sie vor den Bauch und du weißt einfach, okay, ich stroll jetzt hier durch Girona City mit der Kleinen auf der Brust und Jana neben mir. Ich meine, das geht schlechter. Also das relativiert das Ganze natürlich auch. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Und ich meine letztendlich auch das, also die Erkenntnis, die wird halt einfach zur Gewissheit. Du bist halt mit Fred Funk im Trainingslager. Und dass da einer, dass da halt einer über die Klippe fällt. Ich habe selber im eigenen Leib erlebt, auch wenn da Fred keine Schuld hatte. Aber da bin ich halt einfach, ich habe mich einfach nur in die Nähe gewagt und war eine Woche krank. Und du hast halt gedacht, nee, du bist da über jeden Zweifel erhaben, du bist ein geiler Typ, aber wenn du mit Fred Funk trainierst, einer fällt halt über die Klippe, das war's jetzt halt du. Ich mache mir ein bisschen Sorge um Fritze, der ist ja auch ganz gut am Rumschroten mit Fred, aber ich glaube, der kriegt das hin, das ist so, der schafft das schon, der zieht ja den Kopf aus der Schlinge. Gestern musste er einen kleinen Einlauf bekommen, weil er das Training nicht so erfüllt hat, wie er es eigentlich auf dem Plan stand. Mal gucken, wie er darauf reagiert.
Oh, was hat er das da? Muss ich ihn ja gleich nochmal drauf ansprechen. Was hat er falsch gemacht?
Er muss ihn gleich mal drauf an. Ja, er sollte eigentlich EB-Intervalle plus Sweetspot fahren und hat dann wieder den klassischen Freestyle-Fritze gemacht. Aber gut, wird er mir schon irgendwie erläutern. Wahrscheinlich hat er sich dann doch wieder an Fred orientiert. Der hatte dann ein anderes Programm.
Nee,
dann
ist die sind alleine gefahren.
Nee, das macht er auch ganz gut. Nee, das war jetzt auch
mit Also das war gestern geil. Ich sitz, die Story muss ich noch erzählen. Ich sitze unten im La Comuna, trinken Kaffee, dann kommt Fred an, ich quatsch mit Fred, dann kommt Fritze an und dann, ey, coole Story, wir haben uns gerade hier getroffen zum Radfahren, fahren jetzt hier unter der Brücke durch, die ist so 60 Meter weiter und dann Fred so, ich fahre dann links und Fritze rechts. Also die haben sich zur Abfahrt getroffen, um 100 Meter zusammenzurollen. Und dann
in
unterschiedliche Richtungen abzuwiegen, weil Fritze musste Berge fahren und Fred flach.
Ja, das ist cool. Sehr gut. Aber erzähl doch mal jetzt, wir haben auch genug über Krankheit gesprochen, über Verletzungen gesprochen. Du bist ja jetzt tatsächlich das erste Mal zum Trainieren da. Du warst, glaube ich, ein oder zweimal für das S-Grail da, oder?
Genau, ich war einmal, das allererste Mal war ich hier, als wir eine Bikepacking-Tour gemacht haben mit Janosch, der mittlerweile hier lebt, auch mit dem ich hier auch schon eine Runde gedreht habe. Da sind wir nach Barcelona geflogen, dann von Barcelona nach Andorra, dann von Andorra in die Pyrenäen und dann in den Pyrenäen runter bis Girona und haben hier dann 2 Tage in Girona gemacht und sind dann am letzten Tag quasi von Girona nach Barcelona zurück und dann wieder nach Hause geflogen. Hatten wir so unsere Radtaschen in so einem Hostel in Barcelona, wo wir die erste Nacht verbracht haben, konnten wir die zwischenlagern, wenn wir denen versprechen oder direkt buchen, unsere letzte Nacht auch da zu machen.
Ach,
aber
geil.
Das war ja dann kein Problem, das war total geil, genau. Und dann habe ich das erste Mal kennengelernt hier und war auch schon völlig, völlig geflasht, begeistert. Ich weiß gar nicht, wann das, 2019 war das, genau. Das war 2019. Und dann war ich ja 2022 zum S-Grail hier nochmal und da ja dann 3 oder 4 Tage. Aber ich habe bis jetzt nur hier die ganzen Gravel-Strecken kennengelernt und Rennrad noch gar nichts. Und ja, Rennrad bis jetzt ja auch nur 2 Tage.
Aber wie ist so der Vibe? Erzähl mal ein klein bisschen. Ich meine, man hört immer viel. Ich selber war ja auch noch nie da. Und die ganzen Athleten sind dann ja doch schwer begeistert und kommen auch immer wieder gerne wieder.
Ja, also es ist natürlich, je nachdem, wenn du es magst, dass viele Athleten hier sind. Also hier sind super viele. Hier fahren alle World Tour Trikots rum. So und die World Tour Fahrer trainieren hier. Du hast die ganzen Ultra Gravel Racer wie dann Ulrich Bartholomäus und so, die hier sind, die hier trainieren. Du hast super viele Fit-Athleten, du hast super viele Age Grouper, die hier einfach zum Trainingslager hinkommen und trainieren. Also du hast super viele Kurzdistanz, also Jonas Schomburg, Taylor Spivey, so die laufen ja alle rum, die fahren ja alle rum, die schwimmen ja alle rum. Du hast die Trainingsgruppen, Martin van Riel, Jelle Gehns, so dann Fred Funk, Julian Fritzenschaft. so, du hast, hier ist richtig was los und wenn man darauf Bock hat und einen das motiviert, dann ist das so von dieser sportlichen Sicht ultra geil.
Du hast dann sicherlich auch den oder die andere, ein oder andere Influencerin, die halt nach Profisportler aussehen, aber weit weg von Profisportlern sind.
Absolut, hast du auch. Also hier findest du alle Facetten vom Triathlon und vom Radsport. Geil. Alle Facetten sind irgendwie hier und wenn man darauf Bock hat, ist genau richtig. Wenn dieses Gewusel und wenn es so viele Athleten da sind, einem zu viel ist, dann ist es sicherlich komplett der falsche Ort. Und durch diese ganzen Athleten sonst was hast du natürlich hier auch eine richtig krasse, wie Fred es auch immer schon gesagt hat, so eine, ja, auf Cycling-Kaffee oder Hipster-Kaffee gemachte Dinger hast du hier halt ohne Ende, weißt du, wo du Breakfast-Burritos bekommst, Avocado-Toast für 12 Euro und guten Kaffee kriegst du hier wirklich an so vielen Stellen. Das ist total geil. Aber man muss halt auch Bock drauf haben, ne? Also es ist nicht so wie ich fahre irgendwo hin und bin im, also es ist von so Athleten her ist es dann eher so wie La Santa und nicht wie irgendein Hotel, wo nur englische Rentner sind und dann sind 5 Sportler da, weil die ein gutes Schwimmbad da haben, auf den Kanaren irgendwo, sondern du hast hier halt wirklich sehr, sehr viele Sportler. Daher ist der Vibe natürlich auch super sportlich, super cool, super motivierend und ich liebe das. Ich finde das wirklich, wirklich cool. Mir ist das auch nicht zu voll. Keine Ahnung, also ich gehe lieber in ein Café, wo alles voll ist mit Leuten, die mit Laptops da sitzen, mit Kameras da sitzen, im Radkit da sitzen, teilweise mit Helm ihren Espresso noch trinken und dann wieder losdüsen. Ich liebe diesen Vibe und ich finde es geil und wer darauf Bock hat, ist hier genau richtig. Der größte Unterschied und das, was ich hier wirklich so viel geiler finde als Mallorca, Kanaren oder sonst was, ist, dass du hier diese Altstadt hast und nicht so, und du hast so das Gefühl, hier sind Touristen viele, super viele, aber hier leben auch wirklich die Leute. Und du hast nicht so diese, wenn du im Januar, Februar, März hier bist, diese Läden wie in Alcudia, die noch mit Brettern verrammelt sind von außen, die dann nachher Strandspielzeuge verkaufen und aufblasbare Matratzen und Gummiringe und sonst was. Das hast du hier, das siehst du hier halt gar nicht und das finde ich halt so geil, weil das mag ich auch an Malle nicht zum Beispiel. So diese, einmal, dass da ein Shop von diesen Ramschläden, wo du, ich weiß gar nicht, was du da kaufen sollst, da gibt es eh nur Blödsinn, einen nach dem anderen hast irgendwie für dann die Touris, die im Sommer kommen und die sonst komplett zu haben, anstatt dass das irgendwie, dass da coole kleine Klamottenläden sind oder Cafés oder schöne oder, ne? Also du hast hier nicht, oder diese Touri-Essensplätze hast du hier halt nicht, sondern, ich meine, ich glaube, Girona ist sogar die Stadt mit den meisten Sternrestaurants weltweit, glaube ich.
Oh, krass.
Okay. Da müsst ihr nochmal gucken. Hier gibt es ein 3-Sterne-Restaurant. Also hier ist auch so, Essen ist halt auch super krass hier. Es ist so, die machen um 20 Uhr auf und um 22 Uhr zu, die Restaurants.
Heftig.
Und du hast ein ganz paar, wo du halt so den ganzen Tag auf sind, wo du auch dann den ganzen Tag Essen bekommst. Aber es ist so, es ist anders. Es ist einfach anders als Lanzarote, Fuerte, Malle, weil du das Gefühl hast, hier ist wirklich auch ein ganz normales Leben drin und es ist nicht so eine Stadt, die irgendwie zu 80% eigentlich von Touristen bevölkert wird, wenn es voll ist. Obwohl das wahrscheinlich dann auch der Fall ist, nur dass die dauerhaft hier wohnen. Was dann eben die Profisportler sind, die Influencer sind oder einfach Leute, die Bock auf ein Leben hier haben. Aber das ist für mich so der große Unterschied, dass du hier so wirklich auch das Gefühl hast, hier ist so, gibt es auch viele Communities. So, weißt du, die hier länger sind, öfter sind, die kennen sich untereinander, die grüßen sich, die quatschen dann. Das ist nicht ganz so, ich bin jetzt 2 Wochen hier und wieder weg. Das gibt's hier auch, aber halt nicht nur ausschließlich. Und dieses komplette Touri-Ding fehlt halt, was ich sehr, sehr gut finde.
Ja, ich finde auch mal so diese Geisterstadt-Atmosphäre auf Mallorca, wenn man durch die Orte fährt, das ist schon manchmal echt ein bisschen frustrierend, weil du wirklich denkst, boah, was mache ich hier eigentlich, was halt so super schade ist, weil ja Mallorca landschaftlich einfach so unfassbar reizvoll ist, aber genau wie du sagst.
Das ist hier übrigens aber auch.
Ja, da wollte ich gerade nachhaken, aber um das noch abzuschließen, genau dieses, du fährst durch Alcudia und irgendwie 3/4 der Läden sind noch zu und ein Burgerladen ist neben dem anderen. Und das ist schon, das finde ich auch, das ist auf Mallorca so ein bisschen abschreckend und passt halt eigentlich überhaupt nicht zur Schönheit der Natur. Aber das ist in Girona dann halt doch auch anders. Also du hast halt einfach Monsterstrecken.
Ja, ja. Also du hast auch Monsterstrecken, du hast hier alle Optionen, du kannst ja auch ans Meer runterfahren. Du hast nicht so viel Küste natürlich wie auf Mallorca, was dann natürlich das mit dem Traumontana-Gebirge heißt, der Fred hat es ja umgetauft. Das ist natürlich auch nochmal so, es ist halt einfach anders landschaftlich nochmal und ich glaube so vom Radfahren her ist halt so, Girona und Mallorca ist schon top-notch, beides und ja, das, da gibt es wahrscheinlich persönliche Präferenzen, was man besser findet. Ich könnte mich da gar nicht hinreißen. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen zu wenig gesehen hier, aber bisher kann ich mich nicht hinreißen, so dass ich sage, ja, das ist klar besser, das ist klar besser, das ist mein Favorit. Aber ja, in Mallorca gibt es wahrscheinlich auch so Städtchen wie hier, wo du sein kannst, aber dann hast du wahrscheinlich wieder das Problem, dass du kein Pool in der Nähe hast oder sonst, oder du müsstest halt nach Palma gehen. Aber ja, das ist so der grundlegende Unterschied und der Vibe ist hier halt dann doch nochmal ein bisschen anders einfach, als wenn du auf Mallorca bist.
Und Pool ist dann tatsächlich dieser 51 Meter Pool, wo die Slow Lane 1,15 auf 100 Meter ist, oder gibt es da noch
eine Alternative? Das ist ja auch wirklich cool. Da liegen überall dann, wenn die gelined sind, liegen da dann auch so Tafeln und dann Medium Lane ist von 1,30 bis 2 Minuten, Slow Lane ist von 2 Minuten plus. Ach, cool. Fast Lane ist dann bis 1,30 und dann so die ganzen Squads, die haben halt alle dann immer ihre eigenen Lanes. Und genau, ist der 50-Meter-Pool, in dem Komplex aber auch noch ein 25-Meter-Pool. Sind quasi zwei und ein Gym ist ja dann auch noch da mit drin. Und mit der gleichen Karte, die du dann quasi brauchst, Eintrittsding, kommst du auch eben auf die Track, was dann auf der anderen Seite der Stadt ist. Genau, aber das ist Ding. Das Einzige an diesem Pool, der ist so, der ist so komisch gelined. Diese Lanes sind ein bisschen enger. Dadurch haben die eine Bahn mehr oder kriegen eine Bahn mehr in den Pool rein, was ja erstmal grundsätzlich geil ist. Aber du kannst dich halt nicht an den Strichen unten auf dem Boden orientieren, sondern manchmal schwimmst du auf dem Strich zurück und neben dem Strich hoch. Und wenn du das nicht gewohnt bist, das erste Mal habe ich dreimal so hart in die Leine gegriffen. Das tut natürlich richtig weh bei diesen blöden Wellenkiller-Leinen. Oh, ey, mein kleiner Finger, das ist, wenn ich jetzt dran denke, tut er direkt schon wieder hier im Podcast weh. Ein Nachteil, wo man sich aber nach kurzer Eingewöhnungszeit dran gewöhnen kann.
Aber dann guck dir deinen Fuß an und dann freust du dich über den Kratzer am Finger. So schnell relativiert sich das Ganze.
Da hast du recht.
Ach, herrlich. Ach ja, cool. Ja, und dann noch einmal ganz kurz, weil du hast es geschrieben, PTO Miami, ihr habt da gleich so eine Watchparty gemacht und habt mit 9 Leuten zusammengeguckt. Da muss ich schon sagen, weil wir hatten zu dem gleichen Zeitpunkt, ist ja das Camp gestartet hier auf Fuerteventura. Ja. Da war nichts mit Watchparty, weil natürlich die ganzen Teilnehmer, es ist ja ein riesengroßes Camp, wir haben tatsächlich 70 Teilnehmer hier, also da hatte ich vorher auch echt Respekt, weil Radgruppen schwimmen, aber unfassbar, wir haben jetzt, die erste Woche geht heute rum. Letzten Samstag war Anreise, heute ist Königsetappe, erste Woche. Und wirklich Riesenkompliment an die Guides und auch an die Teilnehmer. Mega coole Truppe, also hätte ich nie gedacht, dass das wirklich so harmonisch laufen kann mit der Vielzahl der Teilnehmer. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Und wir haben ja auch jeden Abend Infoabend. Da ist dann die Luft relativ schnell dünn. Also ab 20.30 Uhr haben wir dann hier auch so ein bisschen Höhenlagereffekt. Aber da war nichts mit Watch Party und das war so ein bisschen schade. Aber ihr habt das richtig schön zelebriert.
Wir haben das richtig schön zelebriert, genau. Wir sind, Frauenrennen fing dann ja erst um, keine Ahnung, 22.30 Uhr oder irgendwas an. Das haben wir dann nicht mehr geschafft. Da sind wir dann auch ins Bett und haben trainiert. Dann am nächsten Tag wieder. Aber genau, wir haben hier alle bei Fritze und Maike in der Bude, 9 Leute, haben hier unten vor der Haustür riesen Pizzas bestellt. Dann gab es Riesenpackungen Haribo und Getränke und so. Die hatte Maike alle organisiert. Kudos dafür. Und dann haben wir uns das hier alle zusammen reingezogen und gefachsimpelt. Und Fred hat sich die ganze Zeit, weil er jetzt im Athlete Sport ist, fleißig Notizen gemacht, was alles, wo Verbesserungspotenzial ist. Meint, das bringe ich direkt alles morgen mit rein.
Aber hat ihm ein bisschen das Herz geblutet, dass er nicht dabei war? Oder war er entspannt und happy, dass er erst in Singapur
war? Der war komplett entspannt. Eher ein bisschen bestätigt noch, ne? Dass er nicht gestartet ist. Wenn man da die Rennverläufe gesehen hat und wer da wie irgendwie überhitzt ist und hochgegangen ist. Und ja, also ich glaube, das war alles so, wie er sich's gedacht hat und warum er das Ding ausgelassen hat. Und am Ende ist wirklich spannend, können wir nochmal kurz drüber reden, ist ja jetzt genauso dieses Thema. Die da jetzt in der Hitze hochgegangen sind und geplatzt sind oder gemerkt haben, ey, meine Shape ist jetzt vielleicht doch noch nicht zu 100% da. Und klar, es war März, aber bis Singapur ist jetzt auch nicht mehr so lang. Jetzt fliegst du zurück, hast dann hier noch Jetlag, hast das Rennen in den Knochen. Es war da irgendwie 40 Grad, das heißt, der Körper brauchte auch 2 Tage länger, um wieder auf 100% zu sein. Plus den Jetlag, wenn du zurückfliegst, die Athleten, die hier in Europa leben. Da wird es dann auch für Singapur schon wieder knapp, da nochmal einen richtig guten Block hinzulegen, um nochmal das Level zu erhöhen. Und da bin ich jetzt gespannt, gibt es jetzt welche, die Miami geraced sind, mit ihrer Performance unzufrieden waren und sagen, ja, ich agiere jetzt smart, skip Singapur und trainiere nochmal richtig, sodass ich dann beim dritten Race wirklich fit und zu 100% an der Startlinie stehe, oder nimmst du das jetzt auch mit und hoffst irgendwie, dass du es schaffst, bis dahin dann jetzt fit zu werden? Und weil irgendwann bist es dann so ein Hangeln von Race zu Race, mhm, und die Frage, kommst du überhaupt in so eine Art Race-Shape oder hängst du irgendwie so zwischen den Stühlen? Und ich glaube, da geht es jetzt richtig vielen Athleten so, was so eine ganz neue Dynamik reinbringt, weil du kannst ja auch nicht zu viele Rennen skippen und sagen, ja, ich mache jetzt mal eine Sommerpause und setze jetzt mal irgendwie 2 Monate auf und mache einen neuen Build ab. Weil du musst halt 6 von 8 Rennen starten und das Grand Final musst du starten. Wenn das Grand Final nicht startet, kriegst du 0 Punkte und es geht mit in die Wertung. Das ist jetzt sowas, was richtig Spannung und Dynamik noch reinbringt, so von den Athleten her. Vom Race, so Miami, wenn man da noch kurz drauf eingeht, ich bin immer noch kein Freund von diesen Speedway-Races. Also irgendwie, da weiß nicht, das ist bei mir nicht rübergekommen und auch dadurch, dass die auf dem Speedway waren, die Übertragung eigentlich hätte super easy sein sollen, war sie einfach voll scheiße und schlecht. Gerade am Anfang so, keine Splits eingeblendet, keine Zwischenzeiten und dann, es racen nur 20 Athleten und dann nutzen die den halben Screen auf der linken Seite und zeigen die Top 10. Die könnten easy einfach bis unten voll machen und die Top 20 zeigen, dass du auch siehst, was passiert hinten im Feld. So, ne, dann irgendwie am Anfang, die erste Stunde zeigen sie wieder nur den Führenden, checken dann irgendwann, oh ja, wir können ja hier auch mal zeigen, wenn hinten was passiert. So, mit dem Sam Long, weißt du, der fast gelappt wird, dann aber wieder aufholt und so. Und es sind ja eigentlich geile Sachen passiert bei dem Rennen, nur leider hat da die Übertragung nicht meine Erwartung oder vielleicht auch den Sachen, die die PTO verspricht, ist sie meiner Meinung nach nicht ganz gerecht geworden.
Ja, ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es mir nachher in der Zusammenfassung angeguckt, habe da natürlich ein klein bisschen was drüber gelesen die letzten Tage. Ganz interessant dazu, Matthias Hohlrieder, mit dem wir ja auch den Chat hatten, der ja gerade in Australien ist, in Noosa, und am Wochenende war der Mululuba-Triathlon, dann glaube ich auch irgendwie 3.000 oder 4.000 Starter, also auch eine relativ große Nummer war, Sprint und olympische Distanz. Holy ist nicht gestartet, weil er nächstes Wochenende Ironman 73 Geelong macht. Aber der hat dann halt auch, der ist auch in der Community der mittlerweile echt gut angekommen und hat dann auch mal so mit den Leuten dann natürlich auch über Miami geredet und er meint, es war echt krass, wie viele in Australien die PTO gar nicht kannten. Also die wirklich überhaupt nicht wussten, was krass. Dieses T100-Rennen ist. Also die halt, krass. Aber das liegt aber auch daran, weil in Australien, ich meine, ich war jetzt lange nicht mehr da, aber so war es bei mir früher auch. Die machen halt einfach Triathlon. Da wird nicht so gut rumgemacht. Also ich sag wortwörtlich, die machen Triathlon. In Deutschland bist du Triathlet. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich Triathlon mache oder Tennis spiele oder ob ich Triathlet bin. Und die Deutschen sind halt alle Triathleten. Und deswegen identifizieren sie sich halt auch mit diesen Rennen ganz immens. Und in Australien, die haben halt Bock auf Schwimmradfahren und Laufen und haben dann auch Bock, mal so einen Wettkampf zu machen. Aber ansonsten bleiben die da relativ cool mit und sind in der Szene gar nicht so extrem drin wie in Deutschland. Das ist ja in Deutschland irgendwie auch cool, so diese Identifizierung mit den Top-Athleten und halt auch, dass man einfach richtig Bock darauf hat. Aber das ist halt auch einfach echt eine ganz, ganz, ganz kleine Bubble. Und dieses PTO-Rennen, also die wollen Fernsehrennen oder wollen Fernsehsport daraus machen. Und ich meine, genau wie du gesagt hast, wenn ich dann sehe, wie so ein Sam Long durchs Feld flügt und ich bin auf so einem Circuit, dann lasse ich da doch irgendwie, solange der Akku hält, eine Drohne drüber fliegen und zeige, wie der sich halt nach vorne arbeitet über Splits und sowas alles. Und dass das jetzt hier gerade der Typ ist, der komplett durchs Feld flügt. Ansonsten siehst du wieder einen Alistair Brownlee. Ich meine, das fand ich dann auch schon wieder ganz witzig, so auf Ansage. Das, was ich gehört habe, finde ich, hat Frodo auch einen extrem guten Job gemacht. Also ich glaube, der hat da schon wirklich so eine Dynamik reingebracht. Klar, wenn du halt jemanden hast, der normalerweise vorne immer mitraced, um die Rennen zu gewinnen und das er dann in Milwaukee auch nochmal geschafft hat, das ist schon cool. Aber bildertechnisch gesehen, boah, da muss tatsächlich echt noch viel passieren, dass Leute, die nicht Bock auf Triathlon haben, sich das angucken. Und darum soll es ja eigentlich absolut gehen. Dass halt einfach absolut Leute, die noch nicht im Triathlon-Sport drin sind, sich das angucken und irgendwie sagen, geil, im besten Fall dann selber auch nochmal sagen, ey, ich habe auch mal Bock, so einen Wettkampf zu machen. Aber letztendlich wird das dann, werden das die gleichen Zuschauer sein, die sich nachts um zwei noch den Ironman Hawaii angucken. Und da wird kein anderer irgendwie auf die Idee kommen, sich dieses Rennen anzugucken, weil es halt einfach, es ist so ein bisschen wie IndyCar. Also da fahren die irgendwie im Kreis und wenn du da nicht Hardcore-IndyCar-Fan bist, denkst du einfach nur, ja, das ist irgendwie so eine Matchbox-Übertragung von Matchbox-Autos, die dann da rumfahren. Also da muss tatsächlich, glaube ich, noch viel passieren. Das Potenzial ist mit Sicherheit da. Aber dass es wirklich aus der Bubble rauskommt, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lange dann PTO dann tatsächlich noch Geld reinhaut, wenn nicht vom Fernsehen dann irgendwann das Geld wieder zurückkommt. Denn letztendlich ist es dann vielleicht doch wieder irgendwie nur Business. Super schade, weil es natürlich sportlich, also gerade auch das Männerrennen war jetzt, glaube ich, ein Stück weit zu erwarten. Also ich glaube, da hätte keiner damit gerechnet, also ich zumindest nicht, dass ein Sam Long tatsächlich so
Da müssen wir ja noch drüber reden. Da habe ich ja doch großspurig angekündigt, dass ich denke, dass bei dem Feld und dass Sam Long da gar kein Wörtchen mitzureden hat. Da habe ich auch zu Recht schon richtig viele Insta-DMs bekommen und So schnell kann es gehen und ich werde Lügen gestraft. Also das war der schlechteste Tipp, den ich jemals abgegeben habe. Sam Long war für mich die Überraschung, der krasse, weißt du, Last Out of the Water, der ist fast gelappt worden auf dem Fahrrad und dann rennt er da am Ende auf Platz 3 aufs Podium. Platz 2 aufs Podium.
Platz 2.
Genau, Platz 2 aufs Podium und das ist, keine Ahnung, wenn das Rennen noch 3 Kilometer weiter gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich einen Ditlev auch noch geholt. Der kam da mit einem Speed und einer, der hatte so ein Gameface drauf und
ja, geil.
Der ist dann nach vorne marschiert und diese Seitenaufnahme von dem, von diesem großen Typen, der einfach, also wenn du Ditlev laufen siehst, sieht das ja immer so langsam aus, wie bei mir auch. Und bei Sam Long, der ist ja ähnlich groß eigentlich. Da ist irgendwie eine Dynamik drin, da ist ein Stritt, da ist eine Kraft, das ist einfach krass.
Entschuldige Nick, da muss ich einhaken, weil wenn du sagst, Magnus Ditlev und bei dir sieht's auch so langsam aus, bei dir ist es ja auch langsam.
Also, ja, bei mir ist es auch langsam. Ganz, ja.
Ich weiß, was du meinst.
Ich meine nur so die Optik, bei großen Athleten ist ja, pass auf, ich formuliere es anders, besser.
Nein, alles
noch.
gut, ich weiß doch, jeder, wie es gemeint ist.
Besser.
Aber
so
das kann ich mir nicht nehmen lassen.
Nein, das ist gut, aber so Athleten, so große, haben immer so einen Schleppschritt.
Ja, klar.
Weißt du? Und den hat Ditlev auch. Der hat einen schnellen Schleppschritt. Ich habe einen langsamen. Aber bei Sam Long ist irgendwie so, der hat einen wahnsinnig krassen Fersenhub, Kniehub, alles.
Ey, sieht
das
gut,
so.
Richtig gut
du
aus.
Du siehst
absolut.
So richtig so kraftvoller Läufer und das ist so, da hast du richtig gesehen, da ist richtig Zug nach vorne drin. Und ja, das fand ich ganz geil. Also eigentlich der Athlet, wo ich am wenigsten, oder wo ich gedacht habe, der hat da gar kein Wörtchen mitzureden, den habe ich am meisten nachher am Ende gefeiert bei diesem Rennen. Und natürlich Ditlev, der da einfach in seiner stoischen Ruhe nach vorne gefahren ist, die Jungs bei 70 vorne geholt hat, Attacken gefahren hat, immer so, dass er geguckt hat, dass er keinen mitnimmt.
Aber tatsächlich auch das erste
richtig smarter Racer.
Erste PTO-Rennen gewonnen hat, also muss man auch sagen, ja. Das war der erste PTO-Sieg. Aber natürlich für mich ganz klar die Überraschung des Tages, Indian Lee. Also das war,
Indian Lee,
damit hat, glaube ich, tatsächlich gar keiner gerechnet. Ich glaube, Cat Matthews war am wenigsten überrascht, weil sie ja tatsächlich viel Trainingszeit verbracht hat. Ich meine, die war ja zeitgleich auch mit uns auf Lanzarote. So. Und
genau.
Ich glaube, wenn da irgendeiner gesagt hätte, du, die gewinnt hier in 5-6 Wochen in Miami, hätten wir alle gedacht, also jetzt mach mal halblang. Also wir zwei hatten sie überhaupt nicht auf der Pfanne und ich glaube, das ging tatsächlich extrem vielen so. Wenn du dir dann mal ihre Palmarès anguckst, dann ist es vielleicht gar nicht dann doch nicht so überraschend. Also klar, man hätte jetzt nicht gedacht, dass sie Lucy Charles Barkley schlägt, gerade auch dann in dem Verlauf, also dass sie dann auch noch stärker läuft als sie. Aber das war natürlich eine noch größere Überraschung als jetzt letztendlich Sam Long, weil man sie, glaube ich, als so Sieganwärterin überhaupt nicht auf der Pfanne hatte. Also da wirklich riesen Kompliment und natürlich irgendwie auch, wenn man sich da mal anguckt, wie sie die Leistungsentwicklung, die sie hatte, sie kommt ja auch von der Kurzdistanz, durchaus auch irgendwie nachvollziehbar. Also wenn du dann auch so die Ergebnisse anguckst, schon krass. Ähnlich wie auch, ich habe irgendwo jetzt so eine Statistik gesehen von Juri Keulen, der ja dann irgendwie beim allerersten PTO-Rennen, weiß ich nicht, 21. war, letztes Jahr war er dann beim nächsten PTO-Rennen 14. und jetzt ist er ja irgendwie 7., 8. geworden. Das finde ich immer cool, wenn dann so die Athleten, die wirklich aus der zweiten Reihe kommen, die Insider natürlich kennen, weil sie gute Rennen machen, oder was Juri Keulen oder was niemand anders, weiß ich jetzt gar nicht genau. Doch, der wäre vorne mit dabei. Achso, ja gut, aber das ist ja der auch immer taktisch fährt. Wobei, muss man sagen, jetzt mit 20 Meter Regelung hat er da auch ein bisschen Lügen gestraft. Da kannst du ja dann nicht mehr
das,
so...
Das ist jetzt nochmal das Krasse. Gefühlt war ja auch wieder kein Referee auf der Strecke, ne? Und du hast manchmal schon irgendwie hinten auch die Lichter rot leuchten sehen und so. Ich habe mich immer gefragt, was, also auf dem Racetrack 20 Meter einzuschätzen vor der Kamera, no chance. Weil du hast manchmal von vorne gesehen, da hatten die irgendwie, keine Ahnung, eine 1000 Millimeter Aufnahme, da dachte ich so, oh, der lutscht. Dann kommt so die Seitenaufnahme und hatte irgendwie 30 Meter auf dieser riesigen Track. Das war halt krass. Und Fred hat jetzt gesagt, die kriegen die Race Ranger Daten, alle Athleten zugeschickt. Und dann dürfen die Athleten abstimmen, ob jetzt fürs nächste Rennen dann wahrscheinlich die Dinger, also ob die genutzt werden oder ich weiß gar nicht, ob die dann quasi veröffentlicht werden. Also, dass man sieht, wie lang irgendwie im Dingens war. Und das fände ich cool,
mega,
wenn das
voll.
Wirklich dann super so genutzt Idee. Wird, wofür das System auch ist. Nicht nur, dass du diesen Abstand hast und das visuell siehst, weil wenn dann irgendwie nichts passiert.
Nein, dann ist es Schwachsinn.
Dann ist es ja auch irgendwie Schwachsinn. Und es gab jetzt ja keine Zeitstrafen oder sonst was da, zumindest nicht, was ich mitbekommen habe. Und es war mit Sicherheit mal wer zu nah dran.
Das passiert immer, wobei natürlich, man muss auch sagen,
naja, aber einfach, ich fände genau das spannend, sorry, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Wenn du wirklich veröffentlichen würdest, eine Auflistung und irgendwie siehst, weil zum Beispiel manchmal ein Brownlee ist schon oft nah rangerollt, ob das jetzt 20 Meter waren oder nicht, konnte man im Fernsehen einfach nicht beurteilen, aber er war näher dran als andere Athleten. So, und wenn du nachher siehst, ich nehme den jetzt einfach als Beispiel, ich will jetzt hier gar keinen rausstellen oder sagen, hier, der ist ein Lutscher oder sonst was, das kann ich so gar nicht beurteilen, aber du könntest dann sehen, wenn der irgendwie, keine Ahnung, alle sind 2 Minuten des ganzen Rennens irgendwie in der Draftzone gewesen und einer ist 15 Minuten in der Draftzone, dann siehst du ja schon, okay, da ist ein riesen Gap und der reizt es irgendwie aus. Und da müsste man dann schon mal näher drauf schauen beim nächsten Rennen oder auch vielleicht, wenn das dann ein Muster ist, sagen, ja, ey, du kriegst irgendwo mal keine Punkte oder was weiß ich. Also ich bin gespannt, was das wird. Das wäre jetzt so meine Wunschvorstellung einfach. Und dann kriegst du es wirklich in richtig faire Rennen zu machen und nicht so irgendwie, ja, der fährt halt jetzt taktisch gut und fährt clever und ist nicht wie ein Magiré, der einfach alles von vorne fährt. Und keine Ahnung, Brownlee ist ja nicht einmal da in die Führung gegangen und das ist dann so, wenn du dann wirklich auf 20 Meter plus bist, alles cool. Nur wenn du keinmal in die Führung gehst und die ganze Zeit auf 17 Meter hängst und eigentlich so ein bisschen in der Draftzone bist, dann ist es uncool.
Ja, oder halt auch einfach eiskalt dann, ich meine, du Kampfrichter auf die Strecke zu lassen, das wäre da jetzt ja auch kein Problem gewesen, die hätten einfach unten fahren können. Ja. Aber dann halt auch einfach die Jungs oder Mädels mehr im Auge haben. Also dass dann wirklich die ganze Zeit ein Kampfrichter bei dem bleibt, weil das halt einfach der Athlet, die Athletin sind, die in den letzten 2 Rennen 20 Minuten in der Draftzone verbracht haben und dann gucke ich halt an und wenn ich dann halt einfach sehe, dass sein Ding blinkt, dann kriegt er halt einfach eine rote Karte. Also das ist natürlich super cool, das so zu machen. Wobei Majeré, hast du gesagt, wir hatten ihn vorher schon auf der Pfanne, da muss ich wirklich sagen, echt riesen Respekt. Also einmal das Rennen, was er gegen Mika im Sprint gewonnen hat, dann natürlich die Weltmeisterschaft, wo er halt einfach auch wirklich ganz lange vorne mit dabei war, bevor die Young Guns ihn dann halt vom Treppchen gestoßen haben und jetzt wieder so ein unfassbar cooles Rennen auf Platz 3. Also das ist schon wirklich, wirklich ein starker Athlet, der letztes Jahr bei mir auch noch in der Wahrnehmung gar nicht so da war und das jetzt halt absolut bewiesen hat, dass er zu Recht da ist. Also wirklich ganz, ganz krass. Rico Bogen natürlich auch ganz interessant. Ich meine, 73-Weltmeister musste, glaube ich, dann doch auch erkennen, das ist nochmal, weiß nicht, ob es eine andere Nummer ist als die 73-Rennen, aber der wird mit Sicherheit auch mit der Erkenntnis...
Ich glaube halt, also der ist ja auch mit Majeré da dann auch mitgefahren, ne? Kann sagen,
First Out of the Water.
First Out of the Water, Schwimmen, super gut. Und ist bei 73 Worlds ja da mitgefahren. Klar, gab es da auch mal 1-2 Stellen, wo er knautschen musste, aber konnte bei Majeré mitfahren. Vielleicht hat der nochmal was draufgelegt. Und vielleicht war es bei Rico auch so dieses 4 Wochen zu früh oder 6 Wochen zu früh. das Rennen.
Absolut, klar. Also darauf wollte ich gerade hinaus, dass es natürlich spannend wird zu sehen, mit welcher Erkenntnis er dann zurückkommt. Ich meine, er war der einzige deutsche Starter. Schade, dass Anne nicht starten konnte. Hoffen, dass sie bald wieder fit ist oder gesund ist. Aber da guckt man dann natürlich, oder ich zumindest dann schon immer noch mal so ein bisschen drauf, was machen die Deutschen, und wird super spannend sein zu sehen, weil, welche Rückschlüsse er jetzt zieht, wie sich das auswirkt. Also genau wie du gesagt hast, also irgendwie anderes Beispiel, weil er ja mittlerweile auch wirklich, finde ich, ein sehr, sehr gutes YouTube-Game spielt, ist Daniel Beckegaard, der ja auch irgendwie immer, finde ich, so einen guten Humor an der Sache hat, selber irgendwie, er macht das cool, finde ich, muss man echt sagen. Das war absolut so ein Athlet, als er das erste Mal Klagenfurt gewonnen hat, wo, glaube ich, viele gedacht haben, Alter, was ist das denn für ein Spinner? Tut hier so, als wenn er gerade Weltmeister geworden ist, und dann hört man ein bisschen mehr und hört so über die ganzen Geschichten, als er da depressiv auf seiner Bude in Dänemark hing und nicht zur Olympischen Spiele in Betracht gekommen ist und sowas alles. Also da hängt ja schon auch viel hinter. Aber da weiß ich zum Beispiel auch von Holy, dass er jetzt halt nach Nusa weitergeflogen ist. Also der wird sich jetzt in Nusa auf Singapur vorbereiten. Und das ist natürlich genau das, was du sagst. Also der macht dann Miami, ich weiß gar nicht, ist glaube ich 8. oder 9. geworden. Ist ja auch ein Athlet, der einen hohen Anspruch an sich hat, auch zu Recht. Ich meine, der hat ja letztes Jahr in Australien nochmal einen super Saisonabschluss gehabt, 70-3 gewonnen und den Ironman gewonnen. Ist schon für Kona qualifiziert. Fliegt dann halt von in den USA weiter nach Australien und ist dann, das Rennen war am Freitag, Zeitverschiebung in Australien war es schon Samstag, und schlägt dann am Montag in Nusa bei der JR Squad auf und schwimmt 6,5 Kilometer. So. Und das krass, ist natürlich, ja, das ist krass. So aus Trainersicht, wo ich dann auch so denke, puh, also ob ich ihm das so aufschreiben würde, und ich weiß ja, wie Holy sich fühlt, klar. Beckegaard ist ein anderer Schwimmer als ein Holy. Aber das ist schon tough, und gehst dann da raus, und ob das dann so eine Ruhewoche ist, wenn du da gleich mit den klassischen JR-Programmen einsteigst, und ich habe gesehen, was die geschwommen sind. Also das würde ich aus Trainersicht jetzt nicht dann ja tatsächlich durch die Zeitumstellung 2 Tage nach dem Rennen machen. Und da ist natürlich dann schon genau diese Gefahr da, die du beschrieben hast, dass da jetzt viele Athleten sein werden, die noch so diese extra Motivation haben. Und ich glaube ja auch tatsächlich, dass die 100-Kilometer-Rennen auch doch mehr aus dem Körper rausziehen, eben aufgrund dieses knallharten Radfahrens und dann das.
Vor allem noch bei 40 Grad Luftfeuchtigkeit.
Genau. Genau, also da bist du echt platt, und man denkt immer, man schüttelt das so weg, aber ich glaube, die Müdigkeit steckt dann doch wesentlich mehr drin, als man denkt. Also auch in Detlef zum Beispiel, also der musste schon auch richtig, richtig tief gehen, um das Ding zu Ende zu laufen. Du hast es gesagt, Sam Long, der war nicht mehr so weit weg. Ich meine, man weiß jetzt nicht, was Detlef im Tank hatte.
Naja, Detlef hat ja nachher gesagt, ja, mit der Hitze hatte ich ja die Strategie und nie an mein Limit zu gehen heute.
Ja, ja, klar, genau, aber gut. Ob das dann wirklich auch
also
so war.
Also Detlef hat gewonnen, ohne an sein Limit zu gehen.
Ja, ganz genau. Ja, aber wird spannend. Also mega, mega spannend. Man kann sich jetzt echt schon auf Singapur freuen. Also insofern ist das schon genial. Also ich glaube, das ist definitiv für die Fans, ist das ein Format, was richtig, richtig Spaß macht, was auch so den Wettkampfkalender total durcheinander bringt. Das merkt man natürlich dann auch hier, wenn man überlegt, wer startet in Rot, wer startet nicht in Rot, werden da jetzt die Topstars am Start sein. Ich denke, dass Rot schon dieses Jahr Probleme haben wird, aufgrund der ganzen Terminierung, auch mit Nizza, was dann.
Aber es gibt schon ein paar gute Zusagen, was ich gehört habe.
Du hast natürlich wieder Internas, die werden dann, ich weiß, wann stellt Rot das Starterfeld vor? Müsste doch jetzt eigentlich auch irgendwann sein.
Müsste
oder?
Irgendwann jetzt bald sein, ja.
Genau. Ja, aber ja, also,
ich glaube, das Feld wird nicht krass enttäuscht sein.
Aber mega cool. Also so wie wir es gesagt haben, wir sind jetzt mittendrin. Ich weiß gar nicht, wann ist Oceanside 73? Müsste jetzt auch schon.
Oh, der ist jetzt auch
nächstes Wochenende
Oceanside,
sein.
Oceanside, dann Texas. Die Kombi machen natürlich auch ganz viele, die jetzt auf die Ironman-Serie spielen. Und gefühlt alle, die nicht PTO racen Oceanside. Fred hat ja gestern schon eine Story gepostet hier mit Jelle Gehns auf dem TT und hat schon hingeschrieben, Oceanside Liga 2024. Da können wir mal gespannt sein. Der hat hier auch so Fred und Fritze haben so einen Dauerlauf gemacht, nenne ich es jetzt mal, gesteigert, was dann am Ende, glaube ich,
klassischer Crescendo-Lauf.
Klassischen Crescendo-Lauf, was am Ende dann, keine Ahnung, sind sie dann 3,35er Schnitt oder ich weiß nicht, irgendwie so gelaufen, on average. Und Jelle Gehns hat den gleichen auch gemacht. Auch mit dem gleichen Schnitt wie die Jungs, allerdings war der 30 Kilometer lang. und ist die letzte Stunde die Pace gelaufen oder 3:20 gelaufen, die letzte Stunde oder irgendwie so. Also anscheinend will der es wissen und ist in ganz guter Shape. Fred hat den ja jetzt hier schon ein bisschen beobachtet. Das heißt, das ist vielleicht so ein Geheimtipp, einer von den Kurzdistanzlern, der jetzt 73 raced und den viele nicht auf dem Schirm haben, aber auf den man vielleicht mal beim 73 Oceanside ein Auge haben muss. Nils, nur ganz kurz, bevor wir jetzt hier 10 Themen noch aufmachen, ich muss gleich weg. Ja. Und wir müssen irgendwie hier heute leider die Episode etwas früher beenden, weil wir müssen noch Intro und die Werbung aufnehmen.
Harter Cut.
Und nächste Woche gibt es dann für euch wieder eine gewohnt lange Long Run Episode. So, das wollte ich sagen.
Sehr gut. Euch ein schönes Wochenende. Genießt die Girona-Vibes am Hörer und ich denke, sehr, sehr viele von euch werden vermutlich auch in den nächsten Wochen irgendwo nochmal in die Sonne fliegen. Was sollst du sagen?
Ich habe noch eine Sache ganz vergessen. Neben den ganzen Genesungswünschen, die ich bekommen habe, haben mir auch richtig viele geschrieben, Kopf hoch, bei mir letzte Woche das Gleiche, bei mir Daumen gebrochen, Zeh gebrochen, ich Schlüsselbein mit dem Rad aufs hingeflogen. Also, alle, die auch verletzt sind, gute Besserung, ich bin bei euch. Wir sind alle in einem Boot.
Genau.
Teamverletzung.
Schönes Wochenende und werdet schnell wieder fit.
Werdet schnell wieder gesund. Genau.
Und die anderen bleibt gesund.
Ja, so ist es. Also,
bis
tschüss,
dann.
Bis nächste Woche. Tschö.